Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Politik-Podcast hier aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in Berlin. Wir schreiben Folge 329 und heute ist Donnerstag, der 10. August. Und ich schaue auf die Uhr, 15.06 Uhr ist es jetzt. Seit Wochen, muss man sagen, diskutiert das politische Berlin ja über den Wirtschaftsstandort Deutschland, die verhaltenen bis schlechten Konjunkturaussichten, ja, und das, was getan werden müsste. Und jetzt, muss man sagen, hat die Debatte doch richtig Fahrt aufgenommen. Es gibt Vorschläge in Hülle und Fülle aus der Union, aus der Ampelkoalition. Und die Frage ist natürlich, wie groß ist eigentlich die Not, was hilft wirklich und wie kann das am Ende natürlich auch finanziert werden? Und der ein oder andere Blick, gerade aus Deutschland, geht dabei auch schon in die USA, die es vielleicht, muss man sagen, dann doch ein bisschen besser machen. Darüber wollen wir heute reden in dieser Ausgabe des Politik-Podcasts und aus dem fernen Washington ist uns zugeschaltet.
Ja, Doris Simon heiße ich. Ich berichte von hier für die Programme des Deutschlandfunks, also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.
Und dann auch zugeschaltet, aber nicht ganz so weit weg, aus Köln.
Ist Sandra Pfister, das bin ich und ich moderiere im Deutschlandfunk die Wirtschaftssendungen und die Umweltsendung.
Ja, und bei mir hier im Studio ist
Johannes Kuhn. Ich berichte hier unter anderem über Digitalisierungspolitik, bin damit auch Teil des Wirtschaftsteams hier im Hauptstadtstudio.
Ja, mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für die Bereiche Energie, Finanzen und Wirtschaft. Ja, und ich habe mal sozusagen als Appetizer zwei Wortmeldungen mitgebracht, die eigentlich so ganz gut den Rahmen für die derzeitige Debatte widerspiegeln, die hier in Berlin läuft.
Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort. Es wird hier mit modernster Technologie investiert.
Das war der Kanzler, unüberhörbar. Und dann habe ich noch einen anderen Ton.
Es ist eine ganz, ganz schwierige Lage in Deutschland. Wir werden in eine Rezession rutschen im zweiten Halbjahr. Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir sind in der Tat wieder der kranke Mann Europas.
Ja, das war Stefan Wolf, er ist Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Also der eine sagt, es ist eigentlich ganz super hier. Der andere sagt, Deutschland ist der neue kranke Mann Europas. Wer hat denn nun recht? Sandra.
Also ich glaube, der neue kranke Mann Europas sind wir noch nicht, aber es ist auch nicht so rosig. Also das Wall Street Journal zum Beispiel sagt auch, wir sind auf dem Weg in die Verarmung, in die Pauperization. Da kann Doris bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was ja immer zitiert wird, ist diese große IWF-Prognose. Deutschland ist das einzige große Industrieland für dieses Jahr, dem der IWF kein Wachstum zutraut, also gar keins. Wir stehen schlechter da als Russland. Das Bruttoinlandsprodukt stagniert im zweiten Quartal, in den beiden Quartalen vorher ist es geschrumpft. Ich persönlich finde, diese IWF-Prognosen, die stimmen mal, mal stimmen sie nicht, aber sie sind ein Indikator. Was ich bedenklicher finde, ist, dass die deutschen Unternehmen selbst in Deutschland nicht mehr investieren. Und ausländische Unternehmen investieren auch nur noch in sehr geringem Maß in Deutschland. Es sei denn, jemand drückt ihnen Milliarden in die Hand, wie bei Intel kürzlich oder bei allen Chipunternehmen. TSMC war jetzt vor zwei Tagen, dass sie zugesagt haben, sie kommen. Also das ist so ein bisschen bedenklicher, dass deutsche Unternehmen sagen, wir trauen diesem Land, insbesondere der Mittelstand, nicht mehr so viel zu in nächster Zeit, dass wir hier nicht mehr investieren wollen. Also viele Mittelständler, die bauen zwar jetzt hier nicht komplett ihre Zelte ab, aber die neuen Werke, die bauen sie in den USA. Also das würde ich sagen, das ist noch keine Deindustrialisierung, wie jetzt alle sagen. Aber da bröckelt schon so ein bisschen was weg.
Interessant daran finde ich ja, dass es gar nicht so ankommt da draußen, glaube ich, in dem Sinne, dass es sich ja noch nicht zumindest auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt. Also es ist ja so, die Arbeitslosigkeit ist jetzt saisonbereinigt angestiegen. Wir haben auch weiterhin über 900.000 Langzeitarbeitslose. Aber insgesamt sieht das natürlich noch recht ordentlich aus. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einerseits, dass wir auch einen Fachkräftemangel haben und dadurch die Firmen sich wahrscheinlich zweimal überlegen, ob sie jemanden freistellen, ob sie jemanden entlassen, weil sie es eventuell nicht nachbesetzen können. Und hängt natürlich auch, und das verzerrt ja auch ein bisschen zusammen mit dem demografischen Wandel, dass eben auch jetzt die Jahrgänge kommen, wo ganz viele Leute in Rente gehen. Aber natürlich, und da steckt die Gefahr drin. Ich finde es auch, dass es so ein bisschen ist wie Schrödingers Katze. Man weiß nicht, wenn man die Box aufmacht, ist sie lebendig oder tot oder irgendwas
oder
in der Mitte.
Oder das Glas halb voll, halb leer. Das ist ja auch bloß die Frage.
Genau.
Tatsächlich bei Sandra war es ja gerade ein bisschen mehr leerer, hatte ich so den Eindruck.
Ja, weißt du, was ich ganz interessant finde? Wir müssen unbedingt Doris dazu hören. Aber was ich ganz interessant finde, weil ich mich länger mit dem Werner Plumpe unterhalten habe, das ist ein Wirtschaftshistoriker, weil ich dachte, hey, diese Diskussion Deutschland, oh, wir sind schon wieder in einer Krise, die ist eigentlich uralt, seit ich lebe, gibt es diese Krise. Und der Werner Plumpe sagt, ja, die Deutschen sind immer aufgewacht, wenn sie gejammert haben. Deutschland sind super darin, Krisen zu beschwören und am Ende ist es dann doch immer gut gegangen. Und dieses Mal sagt er glaubt tatsächlich, dass die Lage schlechter ist als die Art, wie wir darüber sprechen, weil, und das ist das, was du gesagt hast, Johannes, weil es keine Massenarbeitslosigkeit gibt und auch auf absehbare Zeit keine geben wird, weil wir Fachkräftemangel haben. Und es könnte so ein bisschen, das Warnsignal könnte so ein bisschen verloren gehen.
Und weil wirklich es ja so ist, Deutschland ist ja auch ein Volk von Jammerern. Ich sag das mal selber als Deutsche. Im Ausland wird einem das noch deutlicher. Es ist, wie du schon sagst, Sandra, auch mein Leben lang immer gejammert worden. Und ja, ich kann das nachvollziehen, was du gerade berichtest von deinem Gespräch mit dem Wirtschaftshistoriker. Denn ich habe auch so ein mulmiges Gefühl. Nicht, weil ich jammerig veranlagt bin, aber weil die Situation wirklich schwierig ist, wenn ich von außen drauf gucke und ihr habt viel mehr Ahnung über das, was in Deutschland vorgeht. Aber ich sehe, wie hier mit Milliarden um sich geworfen wird. In unfassbarem Maß. Und alle werden gezwungen mitzuziehen, also schon allein hier direkt im Umfeld, das sieht man an den Kanadiern, ne? Es geht ja nicht nur auf die Europäer oder die Koreaner. Alle werden gezwungen, da mitzumachen und die Mittel sind natürlich in kleineren Ländern und Deutschland ist dann auch trotz all seiner Wirtschaftsmacht ein kleineres Land begrenzt, zumal man in Deutschland ja immer die Frage stellt, das kam ja bei dir, Jörg, gleich eingangs rein, ja, wie kann man das denn bezahlen? Und die Frage höre ich hier im Augenblick manchmal von Teilen, radikalen Teilen der Republikaner, die sagen, unser Budgetdefizit, unser Haushaltsdefizit ist viel zu hoch, wir dürfen jetzt gar nichts mehr ausgeben. Und ich höre es manchmal bei Leuten, wenn ich so über Land fahre, dass sie sagen, mein Gott, diese Schulden, wie sollen wir da jemals wieder von wegkommen? Aber so in der aktuellen Debatte spielt es nicht die größte Rolle hier. Und dagegen anzukommen in einem Land, so erinnere ich mich jedenfalls an Deutschland, aus meinem Leben dort, wo man immer überlegt, ja, wie bezahle ich denn das, was ich da unternehme? Das ist halt eine andere Denke und das ist eine ganz schwierige Umstellung, sich darauf einzustellen.
Wobei man fairerweise sagen muss, in den USA gibt es natürlich auch keine FDP, die sich jetzt die Einhaltung der Schuldenbremse eben auch auf die Fahnen geschrieben hat und gerade SPD
ja,
und Grüne.
Ja, wir haben die radikalen Republikaner,
ja,
ne?
Ja, ja, okay.
Die erpressen halt zum, oder versuchen zu erpressen mit anderen Dingen. Das würde bei uns die FDP noch nicht mal machen, dass sie sagen, wir bestätigen bestimmte Leute nicht oder wir erlauben keine Beförderung mehr da und dort, stimmen dem nicht zu, wenn nicht das. Ne?
Ich wollte vielleicht auch nochmal noch nur der Vollständigkeit halber so noch ein paar andere Kennzahlen einflechten, die vielleicht auch ganz wichtig sind. Wir haben eine hohe Inflation, ist immer noch hoch, 6,2% im Juli nach 6,4% im Juni. Also so richtig tut sich da eigentlich was nicht. Und die Lebensmittelpreise vor allem sind ja weiter auch gestiegen. Wir haben hohe Energiepreise, das ist nun mal ein Standortnachteil. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur sozusagen das Narrativ der Industrie, damit sie immer jammert und nach staatlicher Unterstützung rufen kann. Es sind tatsächlich eben die höchsten Strompreise zum Beispiel mit in Europa. Das ist schon sicherlich richtig. Also insofern gibt es da schon auch, ich würde mal sagen, schon richtig strukturelle Probleme, mit denen Deutschland da mehr zu kämpfen hat. Und wenn man eben auch immer ein bisschen guckt, wie läuft es denn in Europa, dann sind wir halt doch tatsächlich im Augenblick ganz hinten. Also kranke Mann würde ich mir jetzt auch nicht als Narrativ gleich zu eigen machen, aber wir sind zumindest jetzt erstmal ganz hinten.
Es gibt, glaube ich, auch noch einen, ich will es Megatrend vielleicht nennen, der dahinter steckt, das ist natürlich die ganze Frage, wie weit geht die Deglobalisierung, die wir gerade erleben. Deutschland ist jetzt, glaube ich, erstmals bei über 50% des Bruttoinlandsprodukts, die in den Export gehen. Wir sind also und waren schon seit langer Zeit exportabhängig und jetzt und solche Dinge wie Mikrochip-Produktion nach Europa, nach Deutschland holen, zeigt das ja auch. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo Europa und Deutschland A zwischen den USA und China stehen und B natürlich sich überlegen müssen, ja, was ist denn unsere Rolle? Und für Deutschland ist es natürlich extrem kompliziert, weil Stichwort China, da haben wir eben eine geopolitische Entwicklung, die nicht so ganz parallel läuft zu der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir hatten es ja hier im Podcast schon, das Verhältnis Deutschland zu China und wie abhängig da bestimmte Branchen oder auch bestimmte Firmen davon sind. Und das macht es natürlich nicht gerade einfacher, was aber meiner Meinung nach auch daran liegt, ja, dass wir dadurch, dass wir von 1990 bis 2015 sehr geringes Reallohnwachstum hatten, dass wir es auch nie geschafft haben, von dieser Exportschiene wegzukommen. Das heißt sozusagen, da sagt man ja, das ist nicht liegt uns nicht in den Genen, viel Geld auszugeben, aber tatsächlich sind auch in Deutschland die Löhne nicht so gewachsen, dass man hätte sagen können, wir haben jetzt sozusagen einen internen Faktor, der Konsum ankurbelt, wie man es ja zum Beispiel in den USA hat, wo, wenn man den Leuten mal ein bisschen Geld in die Hand gibt, das mit Freuden ausgegeben wird. Mhm.
Doris, weil du vorhin selber sagtest, du hast es auch noch so im Kopf, in Deutschland wird gerne gejammert, Sandra hat es ja auch angesprochen, wobei das eben vielleicht jetzt so ein bisschen so eine andere Gewichtung, so eine andere Wucht entfaltet hat. Aber wie ist denn die Stimmung in den USA derzeit, wenn man auf die Wirtschaft schaut? Ich erinnere mich immer an diesen Begriff, it's the economy stupid. Also die ist eben so enorm wichtig. Also wie läuft es denn gerade in den USA?
Ja, also jammern ist ja grundsätzlich was mit dem Naturell der meisten Amerikaner, jedenfalls wie ich sie erlebt habe, das geht nicht zusammen. Aber was die Wirtschaft insgesamt angeht, wir haben ja gerade jetzt die neuen Inflationszahlen heute Morgen bekommen, die sind ganz leicht gestiegen wieder auf 3,2%. Die sind deswegen von 3% im Juli gestiegen, weil im letzten Jahr im Juli es so einen rasanten Abfall gab. Das heißt, eigentlich sagen die Experten, sind auf einem guten Weg hier rauszukommen aus der Inflation, dass die Zinssteigerungen der Fed wirklich gegriffen haben, dass es eben nicht, wie man noch vor etlichen Monaten gefürchtet hat, zu einer Rezession kommt durch eben diese Zinserhöhung. Das heißt, vieles ist gut. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem 50-Jahre-Tief. Aber der sehr überhitzte Arbeitsmarkt mit den wahnsinnigen Gehaltssprüngen hat sich auch wieder abgekühlt. Das heißt, die Dinge sind eigentlich recht gut. Was nicht dem entspricht, ist das Gefühl der meisten Amerikaner. Die meisten Amerikaner haben das Gefühl, es geht nicht gut in der Wirtschaft. Ich habe da neulich mit jemandem, der sich besser auskennt, in diesen Dingen gesprochen und der sagte mir, ja, das hat es immer wieder gegeben in der US-Geschichte. Das hat es unter Clinton gegeben, das hat es auch unter Reagan sogar gegeben, unter Bush, dass das auseinandergeht, die tatsächliche Situation in der Wirtschaft, ne, auch die tatsächliche Beschäftigungssituation der Leute. Gerade die Niedriglöhner und die mittleren Einkommen haben durch die letzten Jahre ordentlich zugelegt. Es ist oben auch viel verdient worden, aber zum ersten Mal, wie gesagt, auch die am unteren Rand haben etwas da drauf bekommen und es ist nicht alles aufgefressen worden von der Inflation, aber es ist irgendwie bei den Leuten noch nicht angekommen anscheinend.
Ich frage mich aber auch so ein bisschen, Sandra, du hast ja auch das Gespräch mit dem Experten da vorhin zitiert. Ich meine, in Deutschland ist es natürlich auch so, hatte Johannes gesagt, Lohnentwicklung war jetzt eher verhalten in den letzten Jahren. Es hat natürlich eine irrsinnig hohe Inflation. Auf der anderen Seite ist ja auch was passiert. Also wir hatten jetzt ja doch deutliche Lohnerhöhungen, die teilweise ja erst greifen werden.
Ja, das stimmt schon. Und ich würde auch, ich meine, viele sagen ja, die Agenda 2010 unter Schröder, diese Lohnzurückhaltung, das hat eigentlich diese Gesundung Wirtschafts, nachdem der Economist ja gesagt hat, wir sind der kranke Mann Europas um die Jahrtausendwende, die hat es ja erst ermöglicht. Also im Grunde genommen war das eine 10-jährige Erholungsphase der deutschen Wirtschaft, die sich genau darauf gegründet hat. Eigentlich ist es nur so, dass die Regierung unter Merkel nichts daraus gemacht hat. Eigentlich ist Milch und Honig geflossen, die Steuereinnahmen waren gut, die Gehälter waren zurückhaltend. Man konnte sich billig Geld leihen und es verteilen, aber im Grunde genommen sind diese Strukturreformen nicht angegangen worden. Und ich finde das, was Johannes, was du gesagt hast, klar, die Inflation ist hoch, deshalb hat die EZB den Leitzins erhöht. Deswegen wird Bauen teurer, Unternehmen können sich nichts leisten, die Leute konsumieren weniger. Das ist aber temporär. Der Zustand, den wir lange Jahre hatten, waren niedrige Zinsen und eigentlich konnten sich die Leute viel leisten. Was aber in der Zeit nicht passiert ist, sind diese ganzen Strukturreformen, dass die Infrastruktur ausgebaut wurde, die Bahn, dass Steuerreformen meinetwegen könnte man auch noch nennen, dass das Land sich vorbereitet hat auf den demografischen Wandel, auf die Alterung, Arbeitskräftemangel. Da hätte man investieren müssen in Schulen. Das Einwanderungsgesetz, das hat man lange Jahre lang liegen lassen. Ist gut, dass es jetzt kommt. Im Grunde genommen kriegt die Regierung jetzt viel Dresche für Sachen, die Vorgängerregierung, die sie macht und die Vorgängerregierung verpennt hat. Also insofern ist es sehr schwierig, auf die Regierung draufzuhauen und zu sagen, ihr macht zu wenig. Es passiert einfach jetzt, es muss jetzt unter sehr hohem Druck passieren. Mhm. Ich glaube, es sind diese Strukturreformen, die nicht vorankommen oder nicht schnell genug greifen jetzt.
Und damit kann man ja sagen, sind wir jetzt auch genau da in der aktuellen Debatte. Es gibt ja wirklich viele Vorschläge gerade, die auf dem Tisch liegen, was gemacht werden muss unbedingt. Das reicht von der Ampel bis zur Opposition. Johannes, was sind denn so aus deinem Blickwinkel, ich sag mal, die originellsten oder so sozusagen die nachvollziehbarsten Vorschläge, die da auf dem Tisch liegen?
Das ist eine fiese Frage,
ja,
oder?
Ja, das ist wirklich eine fiese Frage.
Naja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, trauen wir uns an Strukturen ran oder versuchen wir das Ganze durch Geld, durch Subventionen zu lösen. Im Moment, wenn wir zum Beispiel diskutieren über den Industriestrompreis, dann sind wir natürlich wieder bei einem Punkt, wo die Grünen, das ist ja eine ganz interessante Koalition, Grüne, letztendlich SPD-Fraktion, die Gewerkschaften, die Industrie selber, die Union ja auch teilweise, die sagen, ja gut, wir müssen jetzt erstmal bis zum Ende des Jahrzehnts vielleicht nicht ganz so lang den Strompreis für die energieintensiven Industrien subventionieren und niedrig halten, damit diese Abwanderung gestoppt wird oder gar nicht richtig in Gang kommt. Andererseits gibt es dann wieder das Gegenlager, FDP, auch der Bundeskanzler steht ja auf der Seite, auch die Familienunternehmer und der Mittelstand teilweise, weil der Mittelstand gar nicht davon profitieren würde, die sagen, naja, das ist wieder so ein Gießkannenprinzip. Tatsächlich ist das Ganze schwierig. Ich weiß aber wirklich auch nicht, ob wir, ich weiß nicht, wie du es siehst, Jörg, ob wir mit einer Form von Subvention, um zu sagen, okay, 2030, alles gut, dann läuft alles auf Erneuerbaren etc., ob wir damit so gut fahren, weil wir ja natürlich weiterhin beim Ausbau der Erneuerbaren auch sehr große Probleme haben, Stichwort Stromtrassen zum Beispiel, Genehmigungsverfahren für Wind und Solar. Natürlich ist da ein bisschen was passiert, aber de facto auf den Ebenen, auf die es jetzt ankommt, nämlich in den Ländern und den Kommunen, ist es ja dann trotzdem wieder sehr verzögert, wo man tatsächlich sich überlegen muss, ja, muss man da nicht irgendwie sozusagen in die Ämter rein und nochmal klar machen, wie wichtig dieser Umbau jetzt sein wird.
Also ich finde es tatsächlich, also Industriestrompreis, das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Debatte im Augenblick. Das hieße ja, dass man staatlich den Strompreis ab einer bestimmten Schwelle subventioniert. Also Habeck hat ja vorgeschlagen, der Wirtschaftsminister, 6 Cent für die Kilowattstunde und alles, was drüber liegt, das zahlt sozusagen der Staat, ist allerdings zeitlich befristet und auch gedeckelt. Also man will nicht alles sozusagen subventionieren, sondern nur 80%, damit die Unternehmen eben auch noch so einen Anreiz haben. Also ich finde, es gibt so zwei Ebenen dabei. Das eine ist natürlich, finde ich, so ein bisschen so die wirtschaftstheoretischen Einwände. Die sind auch irgendwie sehr gut nachvollziehbar, dass man sagt, naja, du hast auch angesprochen, Johannes, da wird dann sozusagen eine alte Industrie gefördert, weil es soll ja nur für Industrie, für energieintensive Industrien gelten. Das andere ist natürlich, muss irgendjemand, wenn eine Seite bevorzugt wird, das auch bezahlen. Das heißt, die Mehrkosten tragen dann am Ende die anderen. Es gibt natürlich auch die berechtigte Kritik, dass man sagt, wenn man erstmal anfängt mit so einer Subvention, dann bleibt die auch, dann ist sie nicht plötzlich, verschwindet die, auch wenn man jetzt erstmal sagt, wir befristen die bis 2030. Also das sind schon, finde ich, Einwände, die sind gewichtig. Auf der anderen Seite sagt der Wirtschaftsminister, und auch das ist natürlich ein Stück weit nachvollziehbar, Deutschland hat nochmal einen relativ hohen Industrieanteil noch, der liegt bei 26%. Und wenn man jetzt nichts macht, dann wandern die Unternehmen am Ende eben doch ab. Und wenn sie erstmal weg sind, dann sind sie weg. Und das hat natürlich dann Folgen für die Arbeitsplätze zum Beispiel. Also diesem Argument ist schon was abzugewinnen, Doris.
Also ich kann da nur beisteuern, ich habe hier auch deutsche Unternehmensvertreter getroffen, die nicht erst seit Joe Biden hier die großen Gießkannen aufgemacht hat, interessiert sind, die schon lange Standorte haben, anderswo in der Welt und in den USA. Und der Strompreis in Deutschland ist ein echtes Problem für die. Und das sind Unternehmen, die seit Ewigkeiten in Deutschland sind und Wert darauf legen, auch in Deutschland zu bleiben und da auszubauen. Aber die zum Beispiel auch, und das ist vielleicht was, was man in Deutschland nicht so sieht, auch in alten Industrien, die stromintensiv sind, kann man ja Produkte auf eine saubere Art herstellen oder auf eine schmutzige Art. Und in Deutschland ist halt viel passiert über die letzten Jahrzehnte, dass sich Unternehmen auch in diese Richtung orientiert haben, es relativ in ihrer Industrie sauberer zu produzieren als anderswo. Und wenn die woanders hingehen, in die USA zum Beispiel, dann ist je nachdem, wo sie hingehen, wenn es nicht gerade Kalifornien ist, sondern zum Beispiel in die Südstaaten, sind die Vorgaben ja viel geringer. Die Frage ist natürlich auch, wollen wir diese spezialisierte alte Industrie bei uns halten mit ihren Angeboten, mit ihren guten Arbeitsplätzen, mit Arbeitsplätzen, die nach ordentlichen Löhnen bezahlt werden, wo vielleicht sogar noch ausgebildet wird oder nicht. Ne? Von hier außen sehe ich das schon als eine echte Herausforderung. Und ich kann mir auch, wenn du zu Recht dieses deutsche Argument anbringst, ja, da müssen ja andere dafür bezahlen, das stimmt. Aber irgendwas zahlen wir ja immer.
Ja, ich bin so ein bisschen skeptischer, wenn ich gerade so reingehen darf.
Natürlich.
Vielleicht bin ich da so ein Tick wirtschaftsliberaler, weil ich das gerade nochmal vorhin nachgelesen habe. Also die deutsche Industrie, 1,6% des Umsatzes der deutschen Industrie gehen für Strom drauf. Und selbst bei der Chemie sind es nur 3,5%. Es ist also nicht der ganz, ganz große Knaller. Da muss bei all diesen Abwanderungstendenzen schon einiges andere noch im Argen liegen. Bürokratie, Fachkräftemangel, Auflagen und so weiter, dass die sagen, okay, wir sind dann mal weg. Also ich glaube, dieser Strompreis ist nur das Greifbarste und vielleicht das, was jetzt auch so am ehesten raussticht. Wobei ich glaube, er liegt auch in Europa eher im Mittelfeld der Deutschen. Also da sind die Deutschen auch nicht der absolute Ausreißer. Aber ich glaube, die Grundsatzdebatte, die du angerissen hast, Doris, wollen wir diese alte, sagen wir mal in Anführungszeichen, partiell noch schmutzige Industrie, diese Schwerindustrie oder Chemieindustrie, dass wirklich Ammoniak und Methanol irgendwie von BASF hergestellt wird und so. Wollen wir das behalten? Ist das der Kern unserer Industrie? Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits sehe, ja, das ist klar, das schafft viele Arbeitsplätze und das ist der Kern unserer Industrie. Aber wenn Industrien sich zu lange ausruhen, es entsteht hier schon lange nichts Neues mehr. Das, was Neues entsteht, egal ob im Bereich KI oder Tech-Industrie, das entsteht alles bei euch in den USA. Bei uns wird es oft im Keim erstickt, weil es keine Investoren gibt oder weil die Regulierung zu stark ist, weil es zu wenig Daten gibt, was auch immer. Also ich finde, wir kriegen die Balance nicht richtig hin, wenn wir dann so viel Subventionen in die alte Industrie reinschmeißen. Es bleibt einfach nichts mehr übrig. 30 Milliarden sind das. Ich meine, das ist das mehr, glaube ich, als der ganze Bildungsetat für ein Jahr. Die Kohle fehlt woanders schon.
Zumal man ja eben auch wirklich den Eindruck hat, Geld spielt eigentlich keine Rolle mehr. Also das ist ja, also wir kommen auf den Inflation Reduction Act gleich zu sprechen, aber auch hierzulande ist es ja wirklich so, wir haben jetzt den Klima- und Transformationsfonds, der ist da doch relativ prall gefüllt und da will die Ampel ja auch bis 2027, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, 212 Milliarden Euro jetzt ausgeben. Also soll die Bahn, soll profitieren, man will die Erneuerbaren ausbauen, man will energetische Gebäudesanierung, soll Geld reinfließen, Wasserstoff und natürlich die Chipindustrie, 15 Milliarden jetzt allein. Und ich fand das tatsächlich jetzt interessant bei diesem taiwanesischen Konzern, der ja da in Dresden jetzt sein neues Werk bauen will. 5 Milliarden stellt da die Bundesregierung ins Schaufenster von insgesamt 10 Milliarden Investitionskosten. Also wir sind eigentlich schon so weit, dass wir sozusagen die Hälfte davon bezahlen müssen, damit dann so eine Fabrik bei uns auch hochgezogen wird.
Ja, das ist. Ja,
ich finde, kann nur mal ein Beispiel, Entschuldigung, ganz kurz, weil du von der Fabrik sprichst in Dresden. Hier zum Beispiel, die Kanadier hatten hier über der Grenze, gerade im Norden der USA, ein Projekt schon ziemlich sicher, wo die kanadische Regierung 1 Milliarde zugesagt hatte. Ja, und dann hat die Firma gesagt, das Unternehmen, ach, jetzt gibt's doch diesen schönen Chips Act in den USA. Wir gehen jetzt in die USA, weil sie da nicht nur 1 Milliarde bekommen haben, sondern etliche Milliarden im Angebot. Und das ging hin und her und es endete damit, dass die kanadische Regierung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es waren 15 Milliarden kanadische Dollar zur Verfügung stellen musste, um dieses Unternehmen dann doch noch auf kanadischem Boden zu haben.
Das ist ein Überbietungswettbewerb, ja.
Genau.
Ja, wir sind ja auch schon bei 15 Milliarden jetzt für TSMC in Dresden und Intel in Magdeburg. Wobei ich tatsächlich sagen muss, bei TSMC, die Chips, die von da kommen, sollen ja für die Automobilindustrie verwendet werden. Da ergibt es ja Sinn. Diese Intel-Subventionen, die haben sich mir insofern nicht erschlossen, weil da geht es ja um die ganz kleinen Nanometergrößen, die da hergestellt werden. Das hat sich mir erstens deshalb nicht erschlossen, weil Intel schon mit 9 Nanometer, glaube ich, große Probleme hat, die Produktion qualitativ hochzuhalten und dann nicht dauernd irgendwie stoppen zu müssen. Und B, weil wir ja, das sind halt Chips für Firmen wie Apple, also für Firmen, die wir in Europa gar nicht haben. Und da ist die Frage am Ende des Tages, macht es Sinn, so eine Branche mit einer sehr komplexen Lieferkette hinten dran nach Europa holen, wenn wir am Ende des Tages gar nicht die Abnehmer haben. Und diese Abnehmer werden wir auch nicht in 10 Jahren in der Menge haben. Da ist, glaube ich, tatsächlich so, dass Intel, denen es ja nicht gut geht, es sehr geschickt gemacht hat, damit auf der ganzen Welt zu gucken, wo kann man irgendwie Subventionen mitnehmen. Und am Ende des Tages baut man jetzt so viele Kapazitäten auf, dass man vielleicht dann in 10 Jahren sagt, na ja, gut, Magdeburg hat vielleicht nicht so geklappt oder andere sind vielleicht günstiger, fahren wir es auch wieder runter. Also das erschließt sich mir nicht so ganz, aber ist natürlich diesen ganzen Erfahrungen auch aus der Corona-Krise geschuldet und natürlich auch dem geopolitischen Wettbewerb. Letztendlich ist es ja auch für TSMC als taiwanesische Firma auch ein Risiko, jetzt in andere Länder zu gehen, die nach Japan, in die USA und nach Deutschland, und geben damit ja auch so ein bisschen letztendlich diese Schutzschildfunktion, die die Chipindustrie für Taiwan hatte, falls China mal angreifen sollte, dass nämlich der Westen das verhindern möchte, gibt man damit ein bisschen auf. Aber auch da, die ganz modernen Chips, die wird TSMC weiterhin in Taiwan herstellen.
Ja, ich stehe all diesen Subventionen sehr skeptisch gegenüber, weil dieses Autonomie-Argument überhaupt nicht funktioniert. Also auch wir haben ja auch die ganzen Vorprodukte nicht da. Wir werden in Deutschland immer abhängig sein von Zulieferungen von woanders. Die Vorprodukte für die Chips kommen natürlich auch nicht aus Deutschland. Und wenn es darum geht, dass man Chips von einem Verbündeten haben kann, dann würde ich davon ausgehen, dass die Chips jederzeit aus den USA kommen können und zu einem ganz ähnlichen Preis. Also wenn Intel wenn da bitte noch eine große
Verbündet bleibt, ne? Man genau. Weiß ja nicht, wie gut, sich kann das man hier die politisch entwickelt.
Ja, das stimmt. Aber dann haben wir noch ein anderes Problem. Dann haben wir noch viel größeres Problem. Und ich finde, der zweite Punkt ist, wenn man sich anguckt, wie viele Arbeitsplätze dabei rauskommen bei dieser wahnsinnig strategisch wichtigen Industrie. Das ist jetzt TSMC, 2000 Arbeitsplätze, davon bringen sie noch ein Zehntel aus Taiwan mit. Bei Intel und so, das sind 3.000, 4.000 Arbeitsplätze. Das wird die deutsche Wirtschaft und die Arbeitsplätze, die woanders verloren gehen, nicht retten.
Aber gerade, also ich bin jetzt kein Chip-Spezialist, Sandra, aber TSMC zum Beispiel ist ein taiwanesischer Hersteller. Und nun wissen wir alle, dass eben China ja immer wieder droht, damit auch Taiwan am Ende des Tages militärisch anzugehen. Und wir haben ja auch alle erlebt während der Corona-Industrie, als eben die Chips alle gefehlt haben, dass dann eben die Autos nicht mehr produziert werden konnten. Also macht es da nicht trotzdem Sinn, genau, dass Deutschland sagt, wir wollen, Johannes hat das vorhin ja auch schon mal ganz am Anfang gesagt, wir holen uns wieder auch so Schlüsseltechnologien ins Land zurück, um uns natürlich ein Stück weit unabhängiger einfach zu machen. Gerade Taiwan ist tatsächlich ja sozusagen ungewollt ein unsicherer Kantonist. Und wohl wissen, dass natürlich auch die Vorprodukte, dass wir da Schwierigkeiten haben.
Also ich stimme dem Johannes zu bei dem, was er gesagt hat. TSMC ist eine andere Hausnummer als Intel. Intel waren lange Jahre abgeschrieben, machen gar nicht State-of-the-Art-Chips und welche, die wir hier gar nicht brauchen. TSMC machen die, sind Zulieferer für die deutsche Automobilindustrie, das ist perfekt. Aber die haben ziehen eine ziemlich kleine Fabrik hier auf in Deutschland. Das reicht bei weitem nicht, um unseren Bedarf zu decken. Es ist eine vollkommene Illusion, sagen die Chip-Experten, dass wir uns in irgendeiner Weise mit diesen Chipfabriken, die wir jetzt in Europa, in USA, in Japan bauen, unabhängig von Taiwan machen. Da kommen 90% der modernen Chips her. So viele Chipfabriken können wir überhaupt gar nicht aufziehen binnen kürzester Zeit und schon gar nicht vor diesem Bedrohungsszenario, was da jeden Tag mehr aufgebaut wird von China. Also das ist eine Illusion. Das ist vielleicht sowas wie ein Tropfen auf den heißen Stein.
Stichwort Bedrohungsszenario oder Gemälde am Horizont. Doris, Inflation Reduction Act. Da gucken alle mit großen Augen hier in Deutschland drauf und sagen, das ist sozusagen, ja, also war richtig ein Coup, den da Biden auch vollbracht hat. Und das lockt jetzt eben auch die ganzen Unternehmen. Ich würde trotzdem mal sagen, kannst du mal ganz kurz erklären, was dieser Inflation Reduction Act bedeutet und wie er funktioniert? Vielleicht einfach, damit man es nochmal versteht.
Ich nehme mir mal die Freiheit, weil ich jetzt reden darf, das einfach nochmal einzubetten, weil das ist ein Ding, wo man verständlicherweise in Europa, in Deutschland sehr drauf guckt, aber das steht in einer Reihe von Wirtschaftsentscheidungen von dieser US-Regierung, von Präsident Biden. Das erste, das gab es ja ähnlich auch, nehme ich an, noch in Deutschland, das war der American Rescue Plan, das waren die Covid-Hilfen. Diese Covid-Hilfen haben aber auch ganz viel eben gehabt für kleine und mittlere Unternehmen, haben viel dazu beigeholfen, dass Leute, die sonst wirklich finanziell komplett abgestürzt wären, überlebt haben, aber eben auch Gemeinden, Bundesstaaten, Unternehmen. Also da war unheimlich viel drin. Wie gesagt, 2 Billionen. Ich muss immer überlegen, 2 Billionen auf amerikanisch heißt es Trillions. Viel zum Joberhalt. Dann kam der Infrastructure Act. Das ist auch ein für die USA etwas Ungeheures. Es ist die größte Investition in physische Infrastruktur hier im Land. Ja, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, wer mal durch die USA gefahren ist und nicht nur an die schönen shiny places, sondern ganz normal durchs Land, der ist manchmal geschockt, wie der Zustand der Infrastruktur ist jenseits der Highways. Ja, diese 500 Milliarden werden jetzt Schritt für Schritt umgesetzt. Ja, und dann gibt es eben noch, bevor ich zum Inflation Reduction Act komme, zum IAA, gibt es noch diesen CHIPS Act. Und CHIPS Act, das sind 52 Milliarden, eben genau dafür, worüber ihr gerade gesprochen habt, nämlich so eine Art Anschubfinanzierung für den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie. Inzwischen gibt es 230 Milliarden Investitionszusagen von der Industrie hier, zieht natürlich wahnsinnig Interesse auch von überall an. Ganz praktisch noch als letzte Bemerkung, Problem ist, dass das Wirtschaftsministerium nicht nachkommt mit der Bearbeitung der Anträge. Da gibt es inzwischen 460 Anträge und es ist noch nicht Zuschlag erteilt worden und so lange passiert auch nichts, weil viele Firmen auf diese Anschubfinanzierung angewiesen sind. Ja, und dann kommt da drauf noch der sogenannte Inflation Reduction Act, der aber relativ wenig mit der Inflation zu tun hat und ganz viel mit Steuergutschriften für Investitionen vor allem in erneuerbare Energien. Ziel ist bis 2030, dass 40% der heimischen Energieproduktion aus Erneuerbaren kommen sollen. Und wie gesagt, es sind Steuergutschriften. Und was interessant daran ist, dass die zum einen geknüpft werden an Gehälter und an Ausbildung, führt eben dazu, dass es relativ gut bezahlte Jobs werden, die nicht exportierbar sind. Führt auch zu einer Bindung, weil dieses Gesetz auch hier im Land dazu ermuntert, in ländliche Gegenden zu gehen, also auf Böden, die wenig Ertrag bringen. Das heißt, dahin, wo wir besonders wenig Jobs haben in den USA.
Ja, dann ködert man ja auch noch die ausländischen Unternehmen. Das ist ja ganz wichtig aus deutscher Sicht.
Das ist ein wichtiger Aspekt, der kommt auch, will ich auch noch sagen. Ich will nur erstmal den inländischen Effekt mal beschreiben, weil ich glaube, das kommt in Europa nie an, warum das so wichtig ist hier im Land. Erneuerbare Energie ist hier jetzt nicht per se was positiv Besetztes. Die Hälfte der Bevölkerung findet das gut, aber der Rest sagt, was sollen wir mit dem Kram? Wir haben doch Öl und Gas. Umso wichtiger ist es eben, diese Gesetzgebung auch zu verankern. Und wenn man dann eben dort Arbeitsplätze schafft, wo es keine gibt, dann verstärkt das eben die Zustimmung der Leute da, die diese Arbeitsplätze haben, auch der Gemeinden und der Genossenschaften, die zum ersten Mal selber an Geld für Stromerzeugung kommen durch dieses Gesetz. Ja, und was den anderen Aspekt angeht, das ist der blinde Fleck, den die Amerikaner jetzt nicht sehen oder der sie nicht interessiert, der aber in Europa das Thema ist. Es werden natürlich massiv durch diese Steuergutschriften Unternehmen aus der ganzen Welt, aber eben vor allem in Europa, wo es die entsprechende Technologie gibt, hierher gezogen.
Ich frage mich ja so ein bisschen, also der Lindner hat ja auch, der Finanzminister hat ja auch einen Vorschlag gemacht, diese 50 Einzelmaßnahmen, da geht es letztlich auch um steuerliche Förderung, auch also das Kernstück sozusagen dieses 50-Maßnahmen-Pakets ist ja auch, dass wenn Unternehmen in klimafreundliche Technologie investiert, dann bekommt es eben auch Steuernachlässe. Ist aber viel kleiner, 6,5 Milliarden ist das Paket nur schwer. Also ich frage mich, ist das sozusagen eigentlich eine ganz pragmatische Lösung, die die Deutschen zum Beispiel gar nicht so verstanden haben? Weil wie gesagt, bei uns wird ja geht viel mehr über Subventionen als über so eine Steuergutschrift. Also warum geht man eigentlich nicht diesen einfachen Weg, Johannes?
Den einfachen Weg der Steuergutschrift?
Ja.
Ja, das ist ja tatsächlich in den USA ein sehr beliebtes Mittel. Bei uns ist es ja selten, was wir jetzt ja machen, ist mit dem Verlustzurücktrag, was die Bundesregierung machen möchte, in diesem Wachstumschancengesetz, von dem du gesprochen hast, ist ja die Idee, dass du auch so die Steuerverrechnung von Gewinnen und Verlusten aus den letzten Jahren, dass du das vereinfachst und dann Geld zurückkriegst. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner da so viel einfacher sind. Tatsächlich ist es ja letztendlich auch den örtlichen Gegebenheiten geschuldet. Was ich interessant fand bei dir, Doris, war, dass man schon so ein bisschen rausgehört hat, was man ja Bidenomics nennt, dieses Biden-Wirtschaftsprogramm, was das alles für unterschiedliche Sachen gewährleisten soll. Ne? Es soll irgendwie, Biden sagt ja, wir wollen die Jobs für die Mittelschicht zurück, wir wollen dieses Ganze, wir wollen die Sachen wieder onshoren, dann soll es die Energietransformation ermöglichen. USA übrigens weiterhin der größte Produzent fossiler Energie der Welt. Das wird sich dann auch wieder womöglich nach der nächsten Wahl wieder in die Richtung verschieben, wenn die Republikaner drankommen. Und gleichzeitig möchte man ganz, ganz viel detailliert damit ändern. Und in den USA gibt es ja auch, soweit ich es verfolgt habe, in meinem Bereich gibt es ja auch immer eine Diskussion, wie praktikabel ist das. Ein Beispiel, 42 Milliarden soll es geben für den Breitbandausbau, also schnelles Internet. Ein Viertel der amerikanischen Haushalte haben kein schnelles Internet. Jetzt steht aber in diesem Gesetz, weil es natürlich die amerikanische Wirtschaft fördern soll, die Netzwerkkomponenten müssen aus den USA kommen. Tja, jetzt ist es halt so, die Netzwerkkomponenten fürs Breitbandnetz, die kommen halt aus China und aus Europa mit Nokia und Ericsson. Das heißt, um dieses Gesetz umzusetzen und das Geld zu bekommen, müssen jetzt wieder komplett neue Lieferketten und komplett letztendlich neue Industrien aufgebaut werden, wo man sich auch fragt, naja, ist es nicht ein bisschen sehr viel Reshoring?
Das ist das Ziel. Genau das ist das Ziel, komplett neue Lieferketten zu etablieren. Alles weg von China. Auch die jüngste Entscheidung gestern von Exekutivorder des Präsidenten, dass amerikanische Unternehmen eben bestimmte Technologien, Quantum, Informationstechnologie, Halbleiter und aus den AI-Bereichen, dass sie nicht nach China da gehen dürfen damit. Es ist alles unter diesem strategischen Aspekt. Wir bauen eigene Lieferketten auf. Wir machen uns unabhängig von China. Das kostet. Genau das ist eben der andere Aspekt. Du sprachst es an, Johannes. Ja, das kostet unheimlich viel. Es kostet auch Zeit. Es verlangsamt die Dinge auch, ne? Aber das ist sozusagen über allem drüber, über allen Bemühungen, Amerika wieder eine eigene Industrie zu geben, Amerika wieder sichere Arbeitsplätze zu geben, wie du sagtest, from the bottom up, sagt Biden immer, die Mittelschicht eben zu fördern, die Leute unten. Aber oben drüber der strategische Aspekt, wir müssen uns unabhängig machen von China. Das ist nationale Sicherheitspolitik.
Ich wollte nur gerade mal, was die Fördersummen und also die Maßnahmen insgesamt anbelangt, noch mal ein bisschen korrigieren, weil wenn ich das richtig verstehe, dann sind all die Maßnahmen auf EU-Ebene, all die wir subventionieren jetzt zurück Maßnahmen der EU, finanziell schwerer oder mindestens genauso schwer wie das, was die USA auf die Beine stellen. Aber, und das sagen die Unternehmen tatsächlich beharrlich, du musst 3 Leute einstellen, wenn du die EU-Unterlagen ausfüllen möchtest. Es gelingt dir aber in den USA, das relativ unkompliziert zu beantragen, teilweise auch deswegen, weil die Bundesstaaten dir den roten Teppich ausrollen. Gar nicht, weil die, also klar, mit den Steuern, das ist relativ einfach dann, aber auch die Bundesstaaten machen alles, um es dir mundgerecht anzubieten. Also da frage ich mich oft, wir liefern das Geld, wir haben die Programme, das ist alles gut durchdacht, aber es scheint so kompliziert zu sein, dass Unternehmen sich trotzdem überlegen, ich gehe in die USA, es ist einfacher.
Ja, man muss sich das halt so vorstellen, in Deutschland ist es letztlich so, in meiner Erfahrung, wenn dann jemand ganz unten im Amt sagt, Moment, da müssen wir aber jetzt erstmal dies und jenes prüfen, also das ist nicht nur meine Kenntnis, das haben ja eben auch Leute, die dort in Unternehmen zuständig sind, gesagt. Gar nicht böse, aber das ist halt so, so ist das Verständnis. Und hier, ich denke da an einen bestimmten Staat im Süden der USA, auch ein deutsches Unternehmen, wie Sandra sagte, roter Teppich in jedem Fall. Die machen sich auch gegenseitig wirklich Konkurrenz bis zuletzt, die Bundesstaaten untereinander. Und wenn dann irgendjemand erst da unten vor Ort, in dem Ort, sagt, ja, aber, dann wird der Gouverneur sehr energisch und dann ist das ja aber sofort weg.
Also ich glaube tatsächlich, wir haben da so eine Diskrepanz. Auf der einen Seite, also ich sehe das auch so wie du, Sandra, Geld spielt eigentlich, am Geld liegt es nicht. Also auch wenn man eben den Klima- und Transformationsfonds nimmt mit diesen 212 Milliarden, also allein das ist ja sozusagen schon eine halber Inflation Reduction Act, allein vom Geldvolumen her, dann kommen ja noch die ganzen europäischen Programme, Green Deal und sowas, kommt ja alles noch obendrauf. Also daran liegt es nicht. Und wir bereiten natürlich auch den roten Teppich aus für zum Beispiel die Chipindustrie, wie wir jetzt alle gelernt haben in den letzten Tagen. Aber tatsächlich krankt es eben dann auch schon wieder an der Bürokratie. Das ist ja auch, spielt ja in der aktuellen Debatte ja auch schon immer wieder eine große Rolle, dass man sagt einfach, die Genehmigungsverfahren sind viel zu lang. Also auch gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien, auch da klagen die Branchen ja heftig, dass es immer noch zu lang dauert. Es gab da neulich ein schönes Beispiel, haben sie da gebracht, wenn man einen Schwertransport durchführt, in Holland dauert die Beantragung für so einen Schwertransport von so einem Rotorblatt irgendwie 4 Tage, bei uns dauert sie 16 Wochen. Also da sieht man natürlich einfach schon, mit was wir es hier zu tun haben. Also das ist natürlich, glaube ich, auch schon ein großer Punkt, auch wenn es natürlich, finde ich, so der Dauerbrenner immer ist, wenn wir über den Standort reden, Bürokratie abbauen. Also irgendwie hat man das Gefühl, das wird dann immer wieder vorgebracht und eigentlich tut sich dann doch nicht so richtig was.
Tatsächlich finde ich da.
Ich den Eindruck habe, Entschuldigung, in Deutschland legen die Leute auch noch viel mehr Wert drauf oder nicht nur Wert drauf, sondern bestehen eben auch drauf, dass bestimmte Schutzrechte, die ja mit Bürokratie verbunden sind, auch gewahrt werden. Wenn hier ein Gouverneur durchregiert, weil da ein Unternehmen angesiedelt werden soll, dann ist das eben oft mit den Schutzrechten nicht allzu weit her. Es ist ja kein Zufall, dass die schmutzigsten Industrien hier, Ölraffinerien und so weiter, sind bei uns in den allerärmsten Gegenden, wo Minderheiten leben, die nicht die Anwälte bezahlen können, die ihre Rechte durchsetzen und die eben auch viel, viel, viel früher sterben als der Durchschnittsamerikaner, weil es eben so katastrophale Zustände da unten sind. Das ist eben die Kehrseite von Bürokratie und auch Rechten, die geschützt werden durch Bürokratie. Und deswegen kritisieren ja auch viele Unternehmen hier die Bundesebene in den USA, weil da gibt's eben immer noch so eine Art Umweltbundesamt, die EPA. Es gibt andere Bundeseinrichtungen, die eben Kontrollen machen. Und da wird dann auch immer geklagt über zu viel Bürokratie. Ist ein großer Unterschied bei uns zwischen Landes- und Bundesebene.
Ich wollte noch mal darauf eingehen, was du gesagt hast, Jörg. Denn tatsächlich Bürokratieabbau, das ist ja immer so ein bisschen dabei. Aber letztendlich, wir haben ja schon lange diese Regel One In, One Out. Das heißt, eine Regel, wenn du eine neue Regel erlässt oder ein neues Gesetz erlässt oder eine neue Maßgabe, dann muss irgendwas rausfliegen, was aber letztendlich dann, obwohl es es schon recht lange gibt, nicht dazu geführt hat, dass wir jetzt irgendwie eine Form von schlankeren Gesetzen kriegen. Im Gegenteil, wer mal sich die Gesetze anguckt, das sind ja teilweise sehr große Monster von Papier oder von
Heizungsgesetz.
Seiten. Nicht nur das generell, weil wir natürlich auch dabei sind, immer so ein bisschen die Spezialfälle mit einzuplanen gleich, weil dafür auf jeden Fall muss ja die Behörde sich darauf verlassen können, dass das alles rechtssicher ist und nicht da irgendwie jemand klagt, weil man irgendwas übersehen hat und dann übersieht man ja doch manchmal Dinge, Stichwort eben zum Beispiel Heizungsgesetz. Da hatte ich zwei Fragen an dich. Das eine ist, findest du, dass sich da die FDP in diesem Zusammenhang gut präsentiert oder etabliert hat als antibürokratische Reformkraft? Und zweitens die Frage, die jetzt natürlich, wenn wir haben im letzten halben Jahr Olaf Scholz immer wieder, wenn er gefragt wird, ist, ja, wir machen jetzt das Deutschlandtempo, machen wir das Deutschlandtempo. Wieso kriegen wir dieses Deutschlandtempo nicht auf die Straße? Oder ist es wirklich so, wie Scholz gesagt hat, ja, ein paar Jahre warten und dann haben wir hier Wachstumsraten wie in den 50ern?
Also ich würde tatsächlich sagen, die Ampel hat da eigentlich schon ganz gut geliefert. Also was sie wirklich in den, wir denken ja alle bei Ampel mittlerweile eigentlich nur noch an Streit, aber so ist es eigentlich nicht. Also ich finde, sie haben in den anderthalb Jahren doch enorm viel angeschoben, was Planungsbeschleunigung angeht, was Ausbau der Erneuerbaren angeht und so weiter. Also insofern gibt es da auch schon den Versuch, sozusagen strukturelle Veränderungen hinzukriegen. Du hast die LNG-Terminals angesprochen, Johannes, das ist natürlich schon für Deutschland echt beachtlich, was man da geschafft hat. Da war natürlich auch die Not groß, das muss man auch sehen. Also insofern würde ich sagen, da passiert wirklich schon ziemlich viel und vielleicht sind wir da manchmal auch ein bisschen überkritisch und Journalisten kritisieren ja sowieso sehr gerne, dass man der Ampel da schon auch zugutehalten, sie ist da ganz gut in Vorleistung gegangen. Also die FDP jetzt als sozusagen Wahrer von weniger Bürokratie ist mir jetzt persönlich noch nicht so aufgefallen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wobei man eben auch sagen muss, dass die Ampel ja immer noch in dieser Switch-Phase ist von Krisenmodus jetzt einfach so ein bisschen die Mühen der Ebenen, das normale Regieren, weil die Energiekrise halbwegs ja doch erstmal ausgestanden ist. Also insofern rumpelt es ja im Augenblick auch noch ziemlich, aber da muss man auch nochmal genau hingucken, wie jetzt die weitere Arbeit da vor sich geht. Ich würde ganz gern auch mit Blick auf die Uhr vielleicht so ein bisschen jetzt noch nicht den Deckel drauf machen, aber sozusagen nochmal so in die Zukunft schauen. Sandra, so aus deiner Perspektive, wir haben jetzt diskutiert über die meisten Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, über den Handlungsdruck. Was ist so dein Eindruck? Also steht die Ampel unter Handlungsdruck? Muss sie jetzt noch über das, was überhaupt schon geplant ist, noch was drüber hinaus machen? Oder ist eigentlich das, was sie jetzt so angedacht hat, sind das so eigentlich ganz gute Ansätze? Muss man da vielleicht auch ein bisschen geduldig sein, bis sozusagen diese Maßnahmen wirken? Immer unter dem Blickpunkt, ist das Glas nur halb voll oder ist es halb leer?
Ich glaube, das, was du gesagt hast, da ist schon einiges Gute angeschoben worden. Die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das braucht alles ein bisschen, bis die Ernte da eingefahren wird. Verwaltungsdigitalisierung ist katastrophal. Ich glaube, das dauert noch ewig. Ja, also ich glaube, es ist auf einem guten Weg, aber wir werden ein paar harte Jahre haben, weil es so schnell nicht gehen wird. Und ich glaube, bei bestimmten Sachen, ich sehe ja Fachkräftemangel als Megathema, über das wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, aber was so richtig über allem drüber wabert. Ich glaube, da sind so bestimmte Sachen, werden da auch nicht angedacht, wie Abschaffung des Ehegattensplittings, damit mehr Frauen arbeiten, Frauen aus der Teilzeit holen, Leute länger arbeiten lassen. Das sind heiße Eisen, da traut sich auch die Ampel nicht dran. Und das wird für unsere Wirtschaftskraft enorm wichtig sein. Also ich glaube, da könnte man noch ran. Was ich finde, was die auch offensiver nach vorne bringen und vielleicht vorziehen könnten, ist der CO2-Preis in mehr Sektoren. Da fangen die dann 2027 an, den auf alle Bereiche drüber zu legen. Das wäre ein Steuerungsinstrument. Dann könnten wir uns das ganze Feintuning, brauchen wir neue Heizungen, brauchen wir sie nicht, könnten wir uns alles sparen, wenn wir ein zentrales Steuerungsinstrument hätten. Also ich glaube, es ist vieles angestoßen, aber an die letzten heißen Eisen trauen die sich auch nicht ran, weil sie Angst haben, dass sie damit die AfD stark machen und Populismus fördern.
Mhm. Ganz wie siehst du das? Brauchen wir noch auch ein Konjunkturprogramm? Die Grünen wollen ja 30 Milliarden jetzt in die Hand nehmen, sehen sozusagen die Bauindustrie da als Katalysator, die ja eben ja auch große Nöte hat, Stichwort sozialer Wohnungsbau und so weiter. Also muss eigentlich die Ampel jetzt noch mehr Geld in die Hand nehmen oder kann man jetzt nicht auch sagen, nee, das, was jetzt so in der Pipeline ist, ist eigentlich ganz, ganz schön viel.
Naja, sie darf im Moment nicht mehr Geld in die Hand nehmen, ne? Weil jetzt wieder, wir sind jetzt wieder unter der Schuldenbremse, das wäre jetzt ein ganz neues Thema, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich finde, tatsächlich kann man da auch was von den USA lernen, in dem Sinne, dass tatsächlich, man hat es ja gehört, was du auch gesagt hast, ist ja von diesem, der Markt wird es richten, das, was Biden macht, ist ja komplett das ist ja schon fast französisch in der Form, wie da der Staat reingeht und bestimmte Inzentivierungen macht. Und da sind wir natürlich immer, wir sind jetzt nicht so zurückhaltend, aber es sind dann eben eher Prestigeprojekte. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen natürlich solche Dinge wie Verwaltungsdigitalisierung. Ja, das wird lange dauern. Da gibt es jetzt, muss man einfach ein paar Dinge vorziehen. Für Unternehmen wird es schneller gehen als für die Privatpersonen, was auch gut ist. Aber es gibt auch Dinge so wie Antrag für Anlagenbau oder sowas, wo es noch mächtig rumpeln wird. Ich glaube tatsächlich, dass man sich auch mal über eine Verwaltungsreform Gedanken machen müsste. Damit kannst du natürlich in Deutschland keine Wahl gewinnen, weil also bei der Digitalisierung sieht man es, bei der Bildung sieht man es. Man sieht schon bei den kleinsten Dingen, wo irgendwie die Länder was abgeben sollen an den Bund, funktioniert nicht, oder wo die Länder mitfinanzieren sollen. Oh, das ist ja immer eine sehr ausgiebige Diskussion, wo es am Ende 16:1 steht. Also auch das ist eigentlich was den Staat besser zum Funktionieren bringen würde. Und tatsächlich glaube ich, dass man sich nochmal insgesamt angucken müsste. Belastungsmoratorium ist so ein bisschen der populäre Begriff dafür, weil was ist ein Belastungsmoratorium? Ist ja, kannst du alles drunter fassen letztendlich. Aber tatsächlich müsste man sich mal angucken, eigentlich in allen Bereichen, wie weit gehen zum Beispiel die Dokumentationspflichten, die Firmen haben, die kleine Firmen haben etc. Kann man da nicht nochmal ganz, ganz viel wegstreichen, auch in Kombination mit der Digitalisierung, wo dann bestimmte Dinge auch vielleicht gar nicht mehr vielleicht automatisch schon nachgewiesen werden. Also da sind wir halt, stecken wir halt in ganz vielen Frühphasen, wo wir eigentlich schon weiter sein müssten.
Mhm. Doris, vielleicht noch mal ganz kurz an dich die Frage zum Schluss. Nächstes Jahr wird es natürlich mega spannend, Präsidentschaftswahlen. Du sagtest ja vorhin, eigentlich läuft es ja ganz gut gerade in den USA. Wenn sich da jetzt irgendwas ändern sollte nochmal, weil der Ölpreis zum Beispiel enorm in die Höhe schießt, ist dann damit zu rechnen, dass dann vielleicht doch nochmal da was hinterhergeschoben wird vom amtierenden Präsidenten, wenn er das Gefühl hat, wirtschaftlich wird es doch ein bisschen wackelig?
Ich gehe nicht davon aus, denn wie soll er das durchkriegen? Wir haben ja eine politische Blockade im Kongress de facto. Da geht überhaupt nichts mehr von Substanz durch. Und die Republikaner werden auch nichts, was dem Präsidenten irgendwie noch wie ein Gewinn ankommen würde, unterschreiben. Und die haben ja im Repräsentantenhaus zumindest die Mehrheit. Ich wollte bei der Gelegenheit nur noch mal sagen, es ist auch nicht in jedem Punkt so, dass die Leute denken sollten, Amerika, du hast es besser. Weil hier viele der Dinge, die ihr angesprochen habt, vor allem Sandra und Johannes, ja, extrem im Argen liegen. Fachkräfte ist ja sowieso, gibt es gar nicht solche Ausbildungen wie bei uns. Und jeder deutsche Unternehmer hier in den USA erzählt dir, wie schwierig das ist, Arbeiter zu halten, wenn man ihnen nicht immer mehr Lohn zahlt. Denn Geld ist hier der Anreiz Nummer eins. Da kann noch so ein tolles Betriebsklima sein und auch andere Leistungen da sein. Die haben hier unheimlich viel Wechsel. Also eine Fachkräftekultur wie in Deutschland gibt es nicht. Bildung ist insgesamt ein Riesenproblem. Und Biden hat es ja bei seinen Gesetzen nicht geschafft, da die Investitionen zu machen, die er vorhatte. Das Steuersystem hier generiert nicht genug Einnahmen, um überhaupt beschlossene Ausgaben zu decken. Ab 2033, das sind 10 Jahre, sind die Renten bei uns nicht mehr gedeckt. Und es ist nichts in der Mache derzeit, daran was zu ändern. Das Gesundheitssystem ist das teuerste der Welt und bringt für viele Amerikaner überhaupt keine Leistung. Und der demografische Wandel, Einwanderung, ist ein Riesenthema, was seit Jahrzehnten im Kongress politisch blockiert ist. Also hier sind noch unheimlich viele Baustellen und man muss der Fairness halber auch sagen, einer in der Runde hat es auch schon mal erwähnt, wir sind immer noch der größte Öl- und Gasproduzent in den USA. Wir haben nicht das Problem in Deutschland, wo jetzt das, was die Vorgängerregierung wissentlich immer nicht getan hat, korrigiert werden musste in rasendem Tempo. Das Problem haben wir hier nicht, sonst hätten wir noch ganz andere Probleme, auch für diese Regierung, wenn bei uns die Energieentwicklung so wäre wie in Deutschland.
Wobei ich jetzt tatsächlich, Doris, was du gerade alles aufgezählt hast, ich glaube, das kann jeder hier auch unterschreiben. Das sind schon ähnliche Probleme, Demografie, Sozialsysteme und so. Das sind ja alles auch große Herausforderungen für Deutschland auch. Also da gibt es wohl, glaube ich, sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich würde jetzt aber tatsächlich zum Schluss den Deckel drauf machen. Das war unser Politik-Podcast zur Standortdebatte. Ich will an der Stelle sagen, Dank an die Technik, Carsten Püschel, und die Redaktion. Tom Funke war da der Zuständige. Und wie immer gilt, wir freuen uns über Anregungen, über Lob, aber natürlich auch über Kritik. Und zwar an das Politikpodcast, an die E-Mail-Adresse, so ist es richtig, politikpodcast@deutschlandfunk.de oder eben per WhatsApp oder Signal Sprachnachricht an die 0160 9130 7007. Ja, und dann wünsche ich noch allen einen schönen Tag.
Danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss.
Tschüss.